Ogun Mekena. Exkurs. Nietzsche und die drei Verwandlungen. Die Frage, wer bin ich, ist eigentlich nicht dazu gedacht, eine Antwort zu bekommen, sondern den Fragesteller aufzulösen. Ramana Maharshi. Bevor es mit dem Fall weitergeht, wollen wir uns einen kleinen Exkurs genehmigen. Ein Exkurs oder eine Abschweifung. Warum? Weil dies dem Wesen der Geistesschulung entspricht. Echte Geistesschulung ist ein ganz natürlicher Prozess. Er hat wenig mit dem zu tun, nein, gar nichts mit dem zu tun, was man in der Schule gelernt hat. Die Schule vermittelt Programmierungen und eicht unser Denksystem auf lineares Denken. Eine Ursache, eine Wirkung. Als wenn es so etwas geben könnte. Um sich der Wahrheit zu nähern, muss man verstehen, dass alles die Ursache von allem ist. Und der Weg dahin ist ein Mäandern, so wie ein Fluss fließt. Und nicht so wie ein Kanal, der etwas Künstliches, Angelegtes ist. Der kürzeste Weg von A nach B. Weil man schnell von A nach B kommen will, denn man hat ja keine Zeit. Bei Mäandern stellt man fest, dass A gleich B ist. Und das war's. Deshalb kann man sich Zeit lassen, von A nach B zu mäandern. Oder von B nach A, weil man sicher ist, dass A gleich B ist. Selbst so scheinbar sichere Sachen wie Mathematik entpuppen sich in der non-dualen Erfahrung als verrückte Abstraktionen. Warum? Weil es nur eins gibt. Und eins ist nicht zwei. Oder non-dual. Verrückte und Freaks, die sich damit beschäftigen, werden als Mystiker gesehen oder als spirituelle Menschen. Oder als Yogis. Prima soweit, hat mit der Sache nichts zu tun. Non-duale Einsicht heißt einfach und klar zu erkennen, dass jede Grenze, die ich setze, reine Abstraktion ist. Sie soll etwas spalten, nämlich den Geist, der nicht zu spalten ist. Und wenn ich dies tue und in der Dualität lande, lande ich in einer Traumwelt, in Mayas Traumpalast. Im kreativen Spielraum des dramatischen Traumzustandes, in dem jeder so viel mit Dualität spielen kann, wie er das möchte. Und dieses Spielen wird etwas einfacher für ihn, wenn er erkennt, dass Dualität und Wahrheit nicht zusammengehen. Zurück zu Nietzsche. Nietzsche ist einer der großen non-dualen Vordenker im deutschen Sprachraum. Und mit deutschem Sprachraum meine ich den deutschsprachigen Raum. Staaten sind aus non-dualer Sicht völlig lächerliche Gebilde. Wie Kanäle von A nach B gegraben, um Macht auszuüben. Sprache ist dagegen eine natürliche Entwicklung. Und Sprache und Denken sind eng verwandt, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und Nietzsche ist im deutschen Sprachraum einer, vielleicht der Höhepunkt. Gleichzeitig ist er natürlich ein Beispiel dafür, wie selbst die klarsten Aussagen in Mayas Traumpalast völlig missverstanden werden. Warum? Weil ich den Sprung in den Geist nicht mache. Schauen wir uns daraufhin doch einmal die drei Verwandlungen von Nietzsche an. Sie stehen am Anfang des ersten Teils von Zarathustra, also direkt nach der Vorrede. Und dass der Autor Ihnen diesen Platz zugewiesen hat, sagt mir doch schon als Leser, dass er dies offensichtlich für grundlegend hält. Von den drei Verwandlungen. Drei Verwandlungen nenne ich euch des Geistes. Wie der Geist zum Kamele wird und zum Löwen das Kamel und zum Kinde zuletzt der Löwe. Wovon redet der Kollege hier? Er redet von Verwandlungen des Geistes. Wenn ich einen Geist verwandle, mache ich Geistesschulung, also redet er von Geistesschulung. Und dann fährt der Autor fort. Vieles Schwere gibt es dem Geiste, dem starken, tragsamen Geiste, dem Ehrfurcht innewohnt, nach dem Schweren und Schwersten verlangt seine Stärke. Was ist schwer? So fragt der tragsame Geist. So kniet er nieder, dem Kamele gleich, und will gut beladen sein. Was ist das Schwerste, ihr Helden? So fragt der tragsame Geist. Dass ich es auf mich nehme und meiner Stärke froh werde. Er spricht hier alle als Helden an. Jeder Geist, der sich dieser dualen Erfahrung hier stellt, ist für ihn ein Held. Es ist der gemeinsame Nenner in Mayas Traumpalast, dass alle, die hierher kommen, offensichtlich Dualität erleben wollen, und das heißt spielen. Denn nichts anderes kann Dualität sein als ein Spiel. Und der Begriff Helden bezieht sich noch auf ein weiteres gemeinsames Interesse. Und dieses gemeinsame Interesse besteht darin, dass alle, die hierher kommen, irgendwann auch wieder hier weg wollen. Warum? Weil, wie es in einem Kurs im Wundern heißt, die Leidensfähigkeit mag groß sein, sie ist aber nicht grenzenlos. Schließlich beginnt ein jeder zu begreifen, wie undeutlich auch immer, dass es einen anderen Weg geben muss. Aber auch der andere Weg hat in der Dualität seine Kamelphase. Und in dieser Kamelphase lernt man das Tragen und Ertragen. Und natürlich nicht im Sinne von Opfern, sondern wie Nietzsche es so schön sagt, nach dem schwersten Verlangen, um meine Stärke zu spüren, um sie wieder zu entdecken. Der Geist ist stark. Und nur eine falsche Identifikation mit dem Körper scheint ihn schwach zu machen. Jetzt gibt der Autor Beispiele für das Schwere. Ist es nicht das, sich erniedrigen, um seinem Hochmut weh zu tun, seine Torheit leuchten lassen, um seiner Weisheit zu spotten? Natürlich ist hier die Hochmut oder die Arroganz des Ego-Denksystems angesprochen. Oder wie es im Kurs heißt, in seiner erstaunlichen Arroganz hat dieser winzige Sonnenstrahl beschlossen, er sei die Sonne. Und dieses kaum wahrnehmbare Kräuseln rühmt sich selbst als das Meer. Nietzsche fährt fort. Oder ist es das, von unserer Sache scheiden, wenn sie ihren Sieg feiert, auf hohe Berge steigen, um den Versucher zu versuchen? Was heißt das, Kamele können Wüsten durchqueren? Von unserer Sache scheiden, wenn sie ihren Sieg feiert, heißt nicht mit den kleinen Erfolgen zufrieden sein. Es gibt nur ein Mantra in der Geistesschulung und das heißt weiter. Die Suche geht weiter, bis kein Sucher mehr da ist. Sie ist nicht beendet, indem ich glaube, etwas gefunden zu haben. Die Suche beendet den Sucher. Oder ist es das, in schmutziges Wasser steigen, wenn es das Wasser der Wahrheit ist und kalte Frösche und heiße Kröten nicht von sich weisen? Ist das nicht schön gesagt? Es werden genügend kalte Frösche und heiße Kröten hier auftauchen, denn es ist die Auseinandersetzung mit Dualität. Die Welt, die ich sehe, spiegelt Dualität. Kalt, heiß, Liebe, Hass. Oben, unten. Reich, arm. Tod, lebendig. All das will gesehen und transzendiert werden oder, wie der Kurs sagt, vergeben werden. Dies braucht eine enorme Tragfähigkeit. Ganz konkret heißt das erstmal sich in dieser Welt zurechtfinden. Sich selber ertragen lernen. Für sich selber sorgen lernen. Und das heißt in dem Fall auch einfach für den Körper sorgen lernen. Nietzsche selbst ist ein gutes Beispiel dafür. In Röcken bei Leipzig geboren, also ein echtes Ostkind, nimmt er seinen Weg durch die verschiedenen Programmierungen, sprich Schulen und Universitäten. Er studiert in Bonn und Leipzig, tritt sogar in die Burschenschaft ein, bis er sie nach einem Jahr wieder verlässt, da ihm der Widerspruch zwischen der Idee der Burschenschaft und ihrer Erscheinungsform nicht behagt. Dann studiert er weiter in Leipzig, muss ein Jahr bei der Feldartillerie in Naumburg dienen, scheidet dort nach einer Verletzung wieder aus, kuriert diese aus und erhält eine Professur für klassische Philologie an der Universität Basel. Diese Professur hat er 10 Jahre inne. Am Deutsch-Französischen Krieg nimmt er als freiwilliger Krankenpfleger teil. Und man kann sich vorstellen, was er da so alles zu Gesicht gekriegt hat. All dies ist Kamelphase. Kurz, Kamelphasen sind sehr wichtig, da sie den Geist duldsam und tragfähig machen. Was ist die Kamelphase der Geistesschulung? Zum Beispiel das Übungsbuch von Ein Kurs im Wundern. Dieses Übungsbuch will erst einmal durchlaufen werden. Jeder, der sich damit beschäftigt, wird feststellen, wie unfokussiert, unklar und wenig belastbar sein Geist daherkommt. In dieser Kamelphase gilt es also zunächst zu lernen, wie der Geist durch kleine Übungen immer besser fokussiert werden kann. Es gilt, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen und es begegnen einem non-duale Konzepte, über die man noch nie nachgedacht hat. Hier beginnt langsam, aber sicher das eigenständige Denken. Im Gegensatz zum konditionierten Fürwahrhalten. Die Kamelphase ist die absolute Voraussetzung für die Löwenphase. Oder wie es in der Einleitung zum Übungsbuch des Kurses heißt, ein ungeschulter Geist kann nichts erreichen. Kommen wir jetzt also zur Löwenphase. Aber in der einsamsten Wüste geschieht die zweite Verwandlung. Zum Löwen wird hier der Geist. Freiheit will er sich erbeuten und Herr sein in seiner eigenen Wüste. Was heißt Freiheit des Geistes? Ein freier Geist muss ohne Ambivalenz sein, ohne hin- und hergerissen sein. Ohne die Qual der Wahl, wie der Volksmund so schön sagt. Um diesen Schritt zu machen, muss der Geist zwangsläufig zuerst die Verantwortung für die Trennung übernehmen. Es geht um ein Erkennen, dass die Trennung ein selbst auferlegter Wahnsinn ist. Oder um es mit den Worten des Kurses zu sagen, du projizierst deinen Willen, dich zu trennen, auf deine eigene Idee von dir selbst. Was mit der Liebe in Konflikt steht, die du für das empfindest, was du gemacht hast, weil du es gemacht hast. Also was heißt das? Wir projizieren die Verantwortung für die Trennung auf ein Ego-Denksystem, welches wir dann vorzugsweise in anderen sehen und dort verurteilen, aber natürlich auch in uns selbst. Dabei geraten wir natürlich in einen riesigen Konflikt und in eine riesige Ambivalenz, da wir genau dieses Ego-Denksystem selber kreiert haben. Es ist also unser eigenes Kind. Und der Kurs fährt fort. Menschliche Liebe findet nie ohne diese Ambivalenz statt. Und da kein Ego Liebe ohne Ambivalenz erfahren hat, liegt die Vorstellung davon jenseits seines Verständnisses. Die Liebe wird unverzüglich in jeden Geist einkehren, der sie wahrhaft will. Doch muss er sie wahrhaft wollen. Das bedeutet, dass er sie ohne Ambivalenz will. Und diese Art des Wollens findet ohne den Drang des Egos statt, etwas zu bekommen. Zitat Ende. Nietzsche macht diese Ambivalenz im Zarathustra sehr schön am Du sollst und am Ich will fest. Fahren wir fort im Text die drei Verwandlungen. Seinen letzten Herrn sucht er sich hier. Feind will er ihm werden und seinem letzten Gotte. Um Sieg will er mit dem großen Drachen ringen. Welches ist der große Drache, den der Geist nicht mehr Herr und Gott heißen mag? Du sollst, heißt der große Drache. Aber der Geist des Löwen sagt, ich will. Du sollst, liegt ihm am Wege. Goldfunkelnd, ein Schuppentier, und auf jeder Schuppe glänzt golden, du sollst. Tausendjährige Werte glänzen an diesen Schuppen, und also spricht der mächtigste aller Drachen, aller Wert der Dinge, der glänzt an mir. Aller Wert ward schon geschaffen, und aller geschaffene Wert, das bin ich. Wahrlich, es soll kein Ich will mehr geben, also spricht der Drache. So, wer ist jetzt dieser Drache? Der Drache ist natürlich das Ego-Denksystem. So erleben wir dieses Du sollst in dieser Welt. Es ist die ständige Stimme des Ego-Denksystems, du solltest so sein oder anders sein, er sollte so sein, sie sollte so sein, die Umstände sollten anders sein, das Wetter sollte anders sein, mein Körper sollte so sein. Das Ego-Denksystem ist ein Wertesystem. Und aufgrund dieser angenommenen Werte wird geurteilt. Und der Hauptwert besteht darin, zu glauben, ich bin dieser Körper. Und nicht der Wahrheit gemäß wahrzunehmen, dass der Körper eine Idee im Bewusstsein ist. Die Aufgabe des Löwen besteht also schlichtweg darin, alle Werte in Frage zu stellen. Dasselbe Thema jetzt mit den Worten des Kurses. Ihr habt die Wahrnehmung gemacht und sie muss so lange währen, wie ihr sie haben wollt. Illusionen sind Investitionen. Sie währen so lange, wie ihr sie wertschätzt. Werte sind relativ, doch sind sie mächtig, weil sie geistige Urteile sind. Die einzige Möglichkeit, Illusionen zu zerstreuen, besteht darin, ihnen jegliche Investition zu entziehen, dann existieren sie nicht mehr für euch, weil ihr sie aus eurem Geist entfernt habt. Solange ihr sie in eurem Geist behaltet, haucht ihr ihnen Leben ein. Nur ist dort nichts, um eure Gabe zu empfangen. Zitat Ende. Beim letzten Satz muss ich lachen, weil natürlich in Wirklichkeit gar kein Ego da ist am Ende, was diese Gabe empfangen könnte. Zurück zu Nietzsches Löwen. Meine Brüder, wozu bedarf es des Löwen im Geiste? Was genügt nicht das lastbare Tier, das entsagt und ehrfürchtig ist? Neue Werte schaffen, das vermag auch der Löwe noch nicht, aber Freiheit sich schaffen zu neuem Schaffen, das vermag die Macht des Löwen. Freiheit sich schaffen und ein heiliges Nein auch vor der Pflicht, dazu, meine Brüder, bedarf es des Löwen. Recht sich nehmen zu neuen Werten, das ist das fruchtbarste Nehmen für einen tragsamen und ehrfürchtigen Geist. Wahrlich, ein Rauben ist es ihm und eines raubenden Tieres Sache. Zitat Ende. Natürlich fühlt sich für unser Ego-Denksystem dieses wie ein Rauben an. Der Kurs macht uns in vielen, vielen Stellen klar, dass man Illusionen nicht rauben kann, weil es eben nur Illusionen sind. Aber dies wird natürlich in der Identifikation mit dem Ego-Denksystem völlig anders empfunden. Wie es zum Beispiel sehr schön in Lektion 14 des Übungsbuches heißt, der heutige Leitgedanke ist ein weiterer Schritt im Lernen, die Gedanken, die du auf die Welt geschrieben hast, sprich unsere Werte, loszulassen und das Wort Gottes an ihre Stelle zu setzen. Die ersten Schritte bei diesem Austausch, den man wahrlich als Erlösung bezeichnen kann, können ziemlich schwierig und sogar schmerzhaft sein. Einige werden dich direkt in die Angst führen. Du wirst dort nicht bleiben, sondern weit über sie hinausgehen. Die Richtung, die wir eingeschlagen haben, führt zu vollkommener Sicherheit und vollkommenem Frieden. Und damit sind wir bei der Kindphase, wie Nietzsche sie nennt. Der Kurs nennt dies den heiligen Augenblick, ganz einfach, weil es am Anfang einfach nur Augenblicke sind, in denen wir uns an das erinnern, was wir wirklich sind. Und das ist jetzt in Nietzsches Worten. Aber sagt, meine Brüder, was vermag noch das Kind, das auch der Löwe nicht vermochte? Was muss der raubende Löwe auch noch zum Kinde werden? Unschuld ist das Kind und vergessen. Ein Neubeginn, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-Sagen. Ja zum Spiel des Schaffens, meine Brüder, bedarf es eines heiligen Ja-Sagens. Sein Willen will nun der Geist, seine Welt gewinnt sich der Weltverlorene. Zitat Ende. Hier geht es natürlich um eine wirkliche Welt, um das Erkennen, dass mein Wille und der Wille Gottes eins sind, wie der Kurs es so schön nennt. Ja zum Spiel des Schaffens, im Gegensatz, wie der Kurs es nennt, zum Spiel des Machens. Das Ego macht, Gott erschafft. Identifiziert mit dem Ego-Denksystem sind wir Macher oder Machende. Wir sind gebunden an unsere verrückte Idee, an unseren Wert der Trennung. Während Erschaffen ein Akt im Geiste ist, Eine Idee schafft neue Räume und dehnt sich aus durch ihre Weitergabe. Eine wahre Idee bleibt immer wahr. Ein Macher macht Illusionen, indem er Materielles schafft, was vergehen muss. Da Ideen ihre Quelle nicht verlassen. Und die Idee oder die Quelle des Materialismus ist Trennung. Und genauso wie die Idee der Trennung von jedem Geist als unwahr durchschaut wird und dies nur eine Frage der Zeit ist, zerfällt alles Materielle wieder zu Staub. Schließen wir den Text mit Nietzsches Worten ab. Drei Verwandlungen nannte ich euch des Geistes. Wie der Geist zum Kamele ward und zum Löwen das Kamel und der Löwe zuletzt zum Kinde. Also sprach Zarathustra und damals weilte er in der Stadt, welche genannt wird die bunte Kuh. Zitat Ende. Die bunte Kuh, wunderbar. Das kreative Spielfeld von Mayas dramatischem Traumzustand, denn das Ego-Denksystem besteht aus Dramatik, aus Thrill. Und es bunte Kuh oder Zirkus zu nennen, ist ein erster Schritt, es nicht mehr so wahnsinnig ernst zu nehmen.